Radio 1. Hörbar Rust.
Herzlich willkommen nochmal zu Hörbar immer sonntags zwischen 14 und 16 Uhr. Von meinem heutigen Gast, einer Frau, heißt es, sie sei auf eine zugewandte Art zurückhaltend. Zugewandt ist natürlich super, zurückhaltend wäre heute ganz schlecht. Wir sehen mal zu, dass wir schnell einen Piccolo oder einen Likör auftreiben, um ihr temperamentvolle Röte ins Gesicht zu zaubern. Überhaupt das Gesicht, über das ein begeisterter Journalist mal schrieb, wer es einmal gesehen hat, der wird es nie mehr vergessen.
Hörbar Rust. Heute mit
Jenny Schiele, 44, Schauspielerin. Jenny kommt in Berlin zur Welt. Ihre Mutter studiert Theaterwissenschaften, der Vater arbeitet als Rechtsanwalt. Die Eltern trennen sich. Vater Otto wird zum Staranwalt der linken Szene. Nach dem Abitur studiert Jenny Slawistik und beginnt erst mit Anfang 20 einen Weg als Schauspielerin einzuschlagen. Nach Theaterengagements in Dresden und Frankfurt am Main spielt sie neben Christoph Waltz in »Du bist nicht allein«. Spätestens seit der Hauptrolle in »Die Stille nach dem Schuss« von Volker Schlöndorff im Jahr 2000 gehört sie zu den gefragtesten deutschen Schauspielerinnen. Herzlich willkommen, Jenny Schiele, jetzt zu Gast an der Hörbar Rust auf Radio 1.
Und weil wir ein Jahrgang sind und uns irgendwie nicht einigen konnten, haben wir dann doch gesagt, wir duzen uns, obwohl wir uns gar nicht kennen. Also hallo, ja, herzlich hallo. Willkommen, Jenny.
Hallo. Hallo, Bettina.
Du hast erstaunt geguckt, als du das mit dem Gesicht gehört hast oder als ich das mit dem Gesicht zitiert habe. Wer ihr Gesicht einmal gesehen hat, der wird es nie vergessen. Hast du das nie gehört?
Vergessen habe ich das offensichtlich, obwohl das ja eine sehr schöne Kritik ist, also ein sehr schönes Kompliment ist. Kann ich mich gar nicht daran erinnern, wo das stand.
Es gibt auch einen Regisseur, der Herr Bauder, mit dem du gearbeitet hast, der hat gesagt, in ihrem Gesicht steckt viel. Sie bietet so viel an, ohne dass sie gleichzeitig alles zumacht. Mir hat ihre Präsenz gefallen. Du bietest viel an, würde ich jetzt als Zuschauer unterschreiben. Ich gehe jetzt mal mit dir so 2, 3 Rollen durch, wenn du erlaubst. Also das ist einmal natürlich eine ganz prägnante Rolle gewesen in der Verfilmung des Lebens von Roy Black an der Seite von Christoph Waltz. Du bist nicht allein. Da hast du seine Frau gespielt.
Ja.
Das war ganz zu Anfang deiner
Absolut.
Karriere. Wie würdest du das mit einem Wort deine Rolle da beschreiben? Oder kannst auch mehr Worte benutzen, wenn du möchtest?
Die Frau an der Seite von Roy Black. Ja, ich war da sehr jung. Ich fand das Projekt gut, weil es sozusagen so eine gewisse Ambivalenz dieses Charakters der Figur beschreibt. Ich bin da, aber finde ich schon. Naja, ich bin eben die Frau an seiner Seite.
Die Stille nach dem Schuss gilt, wenn man jetzt so Wikipedia oder so durchliest, als dein Durchbruch, als der wichtigste deiner Filme bis zu dem Zeitpunkt. Volker Schlöndorff, wie schätzt du dich da ein?
Das ist auch eine Figur, die ja quasi...
Eine Terroristin, ne? Spielst du da?
Ja, aber eine, die quasi da so am meisten an der Kippe ist. Und das fand ich wahnsinnig interessant an der Figur, weil sie gerät da irgendwie, also sie will schon da auch mitmachen, aber sie gerät da auch irgendwie so ein Stück weit mit rein, ne? Und ist die bürgerlichste oder so. Und die hat dann aber eben diese Freundschaft mit Rita. Und dann gibt es diese Weber. Also ja, es ist ist glaube ich eine interessante Figur, die ich da spielen durfte.
Ich erinnere mich noch an die Tränen der Fische. Spreewald-Krimi gab es gerade im letzten Jahr mit Henry Hübchen. Aber der Film, den ich auf jeden Fall erwähnen möchte, ist In jeder Sekunde. So ein Episodenfilm, kann man glaube ich sagen, mit, jetzt kommt gerade, Ronald Zerfeld, mit
Sebastian Koch,
Mina Zander und auch dem Wotan Wilke-Möhring, der super spielt. Und der eben.
Ja.
Also falls Sie den nochmal in Ihren Programmheften sehen, unbedingt aufnehmen, unbedingt angucken. Ein Stichwort dazu, zu dieser Rolle?
Auch eine Frau, die auf der Kippe ist, wenn man so will, könnte man sagen. Aber eine sehr eigene, also eine Frau, die auch mit Trauer sehr gut umgehen kann, glaube ich. Und die sehr genau weiß, was sie will und die jenseits von moralischen Bedenken das nach außen trägt.
Ja. Sie trägt ihr Herz auch nach außen und riskiert auch, dass man da richtig reinhaut, was ja dann auch passiert. Aber sie trägt es mit Fassung. Jedenfalls, solange man als Zuschauer dabei ist. So, wir kommen jetzt mal zur Musik. Radiohead ist der erste Song, den du ausgesucht hast.
Ja.
Wie sollen wir den verorten?
Also Radiohead habe ich so mit ja so Anfang 30 oder so also kennengelernt für mich so. Und das war für mich irgendwie ganz ganz verrückt, weil ich habe vorher noch nie so eine Art von Musik gehört. Das war für mich eben
wie eine neue Sphäre irgendwie.
Ja,
so,
ganz
ne?
neu. Und ich finde, da steckt so viel drin und das, ja, ich mag das wahnsinnig gerne. Und
gut, wir spielen Paranoid Android Radio, Radio 1, Radiohead. Huch, gerade noch gerettet. Jenny Schilly ist heute hier zu Gast. Radio 1, die Hörbarust, heute mit der Schauspielerin Jenny Schilly, die am 14. Mai 1967 in Berlin zur Welt kam. Der 14. Mai, Namenstag von Christian und Carsten und Bonifatius. Und ich frage mich natürlich, warum in dieser ganzen Welle altgedienter Namen Bonifatius noch nicht losgetreten wurde zum Trendnamen. Ich kann mir das nicht erklären. Hast du ein Kind, das Max oder Marie oder Paul oder Sophie heißt?
Nein.
Alexander?
Nein.
Gut. Okay. Dann bist du auf jeden Fall aus dieser, wie soll ich es sagen, beliebteste Vornamenfalle.
Ja.
Bist du raus?
Ja, meine Kinder heißen relativ altmodisch. Also, oder weiß ich nicht.
Aber heißen aber viele Kinder im Moment, das ist es ja,
ja
gerade.
Ja, das ist auch wieder so ein Trend. Also, meine Kleine heißt Alma. Und jetzt gibt es plötzlich
viele
Almas.
Ja,
und als wir das sagten, so den Leuten ganz am Anfang, da sind wir noch öfters auf verwunderte Blicke gestoßen. Die das gar nicht. Und jetzt ist plötzlich ein Trend. Naja.
Ich weiß, dass man sich damit nur in die Nässe hinsetzen kann, wenn man das sagt, weil mindestens die Hälfte aller Radio 1-Hörer, so sie den Kinder haben, auch natürlich Söhne haben, die Max heißen und Alexander und Töchter, die Marie, Maria und Sophie heißen. Aber ich habe mir mal heute Nacht versucht, so eine Statistik zu besorgen. Also seit mindestens 10 Jahren sind diese Namen in Platz 1, Platz 2, Platz 3 im Top-Ranking. Und ich finde, das muss jetzt langsam mal aufhören. Also ich weiß nicht, warum Eltern das immer noch weitermachen, warum sie immer noch sagen, oh Max. Weil sie müssen doch wissen, dass sie ihre Söhne in Klassen kommen, wo es 4 Maximilians geben wird.
Bei uns gibt es im Kindergarten 3 oder 4 Jakobs beispielsweise. Aber ich meine, gut, ich finde, das ist auch wirklich schwer, wenn man sich einen Namen überlegt für ein Kind, dann immer noch zu bedenken, dass dann irgendwie 50 andere auch so heißen oder so. Erstmal geht es ja überhaupt darum, dass man einen Namen findet, den man schön findet. Vielleicht hat der noch irgendwann irgendeinen Bezug oder so, ja. Und das ist dann, also da ist, glaube ich, jeder anders. Ich habe mir auch damals so Listen angeschaut und dachte dann, oh Gott, nee, da will ich auch nicht. Also das möchte ich natürlich dann auch, möchte nicht auch wie alle das gleiche.
Ja, siehst du, das ist nämlich nicht unerheblich. Und wir alle wissen, ich meine, ich weiß nicht, wie es in deiner Schule war. Wir hatten 3 Sabines, wir hatten 3 Bettinas, wir hatten, glaube ich, als dann die Klassen gemischt wurden, plötzlich 4-mal Thorsten und ganz viele Thomasse und Christiane. Das sind ja für sich gesehen ganz schöne Namen. Aber wir haben alle drunter gelitten, dass wir Bettina 1, 2, 3 waren und Thorsten 1, 2, 3 oder nur bei den Nachnamen dann gerufen wurden. Und das ist doch irgendwie...
Aber eben auf der anderen Seite es ist, ich finde es nicht so leicht mit Namen, dann wenn man dann so auf so eine ganz abgefahrene... Irgendwie
das geht auch nicht. Nein.
So außergewöhnlich, aber, dass die Kinder dann auch wieder nicht so leicht haben, weil sie einen unaussprechlichen Namen haben.
Nee, man also, muss ja auch nicht sein Kind Radieschen oder Pumuckl nennen, wie das neulich auch wieder versucht wurde. Aber ich, weißt du, worauf ich warte? Ich warte darauf, dass die ersten Mitteeltern ihre Söhne wieder Thorsten nennen. So Thorsten ist so die Entsprechung des Schnauzbartes, finde ich, so ein bisschen auf Namen bezogen. So ein bisschen Porno. Man nennt seinen kleinen Sohn nicht Thorsten oder was gibt's noch? Was war denn noch so ein so Harald oder so, ne?
Detlef.
Im Moment sind sie alle noch so in so Eugen, Emil, das ist noch so der süße Opa. Aber bald wird's wieder Thorsten sein. Du hast ja Glück mit Jenny.
Ja, findest du? Ja, ja. Auch ich mag ihn auch gern.
Du warst doch bestimmt die einzige Jenny.
Ich war die einzige Jenny.
So, und dann
und bis heute ist es sehr selten. Ich habe jetzt einen Film gemacht mit da die Kamerafrau heißt auch Jenny, aber die wird immer Jenny Lou genannt. Also ja, aber ganz schön, passt auch irgendwie.
Und sie trägt immer so eine Federboa am
Nein,
Set.
Gar nicht.
Du heißt ja nicht nur Jenny, du hast ja auch Rosa.
Ja. Ja.
Du bist so eine richtige Seeräuberbraut. Aber es hat gar nichts mit der Seeräuber-Jenny zu tun, sondern warum haben deine Eltern das getan? Ich weiß es, du musst es sagen.
Jenny Marx.
Jenny Marx.
Und Rosa Luxemburg.
Ja, ja, die Frau von Karl.
So ist es.
Mhm. Mhm. Hast du dich denn mal mit denen irgendwie groß auseinandergesetzt? Also so hast du.
Nein, ich, ja, also natürlich so wie, glaube ich, jeder. Also natürlich, ich habe die Briefe von Rosa Luxemburg gelesen. Und, aber ich habe mich jetzt nicht über die Maßen damit. Aber ich, also ich finde das schön. Ich finde, mag meine Namensgeberin gerne und mag auch Rosa sehr gerne. Also den habe ich. So, ich könnte mich ja auch mal Jenny Rosa nennen, aber das war mir dann irgendwie zu angestrengt. Aber ich mag den Namen eigentlich sehr gerne.
Rosa Chili klingt wie die Abschwächung eines Gewürzes.
So ist es. Ich war nämlich, ich hatte auch mal den Gedanken kurzfristig, ob ich Rosa, weil Jenny Chili ist so viel I.
Ach, schön.
Ja, ja. Und dann eben, zumal bei Chili sowieso ganz viele an Chilischote denken, was ich irgendwie absurd
finde. Scharfes Ding, du heiße Braut.
Ja. Was? Ja, ich war in der Schule Chili con Carne.
Also gar nicht so lustig.
Ja, ja, also doch lustig, also nicht, auch nicht schlimm, aber halt auch nicht so erstrebenswert. Und und dann habe ich gedacht, naja, jetzt noch die rosa Chili.
Und heute wollen sie deine Facebook-Freunde sein, ne? Ja, hallo, Jenny, erinnerst du dich Facebook an mich? Wir haben doch hintereinander gesessen. Du warst immer meine Lieblingsklassenkameradin. Jenny findet das gut. So, Tonsteine, Scherben hast du mitgebracht. Allein das machen sie dich ein.
Ja.
Um das volle Ausmaß dieser Geschichte zu erzählen oder diese Zeit, das irgendwie zeitlich einzuordnen, brauchen wir wahrscheinlich ein bisschen länger. Aber du kannst uns ja schon mal ein Stichwort geben.
Ja, meine Mutter kannte den Rio ganz gut und überhaupt die Scherben, Tonsteine, Scherben. Und da hat sie mich dann halt auch mitgenommen und wir haben mal einen kleinen Urlaub in Friesenhagen verbracht, da auf der, wo sie das den Bauernhof hatten und das war sehr schön. Und
wie alt warst du da?
Ich weiß es immer nicht so ganz genau. Ich glaube so um die 10 oder was werde ich gewesen sein, ja ungefähr.
Dieses Geräusch, dieses entsteht aus der Angst daraus, sich nicht perfekt chronologisch erinnern zu können, hast so du vorhin gesagt.
Ja, ja, genau.
Wir werden es nicht nachprüfen.
Das ist alles okay. Das geht auch, glaube ich, gar nicht. Aber ja, es, doch, ich werde so um die 10 gewesen sein. Und es war eine sehr schöne Zeit.
Allein machen sie dich ein, schmeißen sie dich raus, lachen sie dich aus.
Radio 1. Hörbar Rust.
Heute mit der Schauspielerin Jenny Chili, Berliner Pflanze. In welchem Stadtteil wurdest du geboren?
Ich wurde in einem Krankenhaus in Spandau geboren und bin dann, ja.
Oh, das würde die Spandauer sehr freuen. Weil ja Spandau eigentlich für sich steht.
Ja, also eigentlich aber ich ja gar war keine, da nie dann sonst.
Ja, das wird die Spandauer jetzt wiederum ärgern.
Sollte nein, das stimmt auch nicht ganz, sein. Aber ja.
Deine Mutter, Christine Hellwack, muss, also den
Chili eigentlich, aber.
Auch Chili, ja, okay, ja. Vorher war sie, genau, vorher als war sie sich kennenlernten, war sie noch Frau, oder Fräulein Hellwack, ja. Studentin der Theaterwissenschaft. Wollte sie selbst oder war sie selbst auch auf der Bühne?
Sie hatten mal ein bisschen gespielt, aber da bin ich jetzt auch gar nicht mehr so sicher, wo und wie. Also das könnte ich jetzt, müsste sie selber mal sagen. Doch, sie hat so ein bisschen so auch so politisches Kabarettmäßig so Sachen gemacht. Mhm. Aber nicht so lange. Sie hat auch, glaube ich, auch Germanistik auch studiert. Also so. Aber alles auch nicht so ganz zu Ende, wenn ich recht.
Ich glaube, deine Mutter wird heute nicht mehr sauer sein, wenn du sie in dem Punkt etwas unentschlossen machst.
Nein, also sie ist auch mittlerweile ist sie ja Malerin schon ganz lange.
Und was malt sie denn und wie? Also mit Öl oder
ja,
Bleistift?
Nee, schon Öl und Eye-Tempera und auf verschiedenen, also ja.
Abstrakt oder gegenständlich?
Schon gegenständlich, aber dann auch sozusagen in ihre eigene Form gebracht. Mhm. Aber schon gegenständlich. Ich finde es sehr schön, was sie macht.
Hat sie dich mal porträtiert?
Ja, auch, ja. Also, aber nicht, nee, sie malt auch von Fotos. Also, sie hat dann sie hat Fotos genommen. Ja. Nee, ich habe andere Bilder von ihr zu Hause. Schöne Bilder.
Und sie war Mitglied im Sozialistischen Deutschen Studentenbund. Das heißt, deine Mutter war damals politisch sehr aktiv. begegnete auf irgendeinem Wege, keine Ahnung, bei einer Veranstaltung vielleicht, deinem Vater. Weißt du das, wie das zustande kam?
Wenn ich mich nicht täusche, heißt es immer, sie haben sich in der Paris-Bar kennengelernt.
Oh, das ist doch aber schön. Ja. Für ein Berliner Kind ist das doch toll, zu wissen, wo
aber
man wirklich
ob das
herkommt.
Jetzt, ja, genau, ich glaube, ja, doch, doch. Mhm.
Dein Vater arbeitete in einer Wirtschaftskanzlei, in einer Berliner Wirtschaftskanzlei. Die beiden verliebten sich und heirateten, was ja eigentlich nicht unbedingt hätte sein müssen. Also wenn man den Konvention...
Doch, damals glaube ich, also sie ist zu ihm gezogen und das war damals noch nicht so leicht. Es gab irgendwie, es gibt eine Anekdote, dass es da Hauswärter gab, die... Man, also es gab ja noch wilde Ehe.
Ja.
Da konnte man, glaube ich, angezeigt werden, also für in wilder Ehe leben.
Dann hätte sich mal jemand mit dem Herrn Schilly anlegen sollen, den mal anzeigen sollen. Ja. Das wäre doch wahrscheinlich wirklich eine Freude gewesen.
Ich glaube, sie wollten auch heiraten. Ich gehe mal davon aus.
Gut, diese beiden sehr verliebten, aber offenbar auch sehr impulsiven Menschen, die immerhin dir das Leben geschenkt haben, entschlossen sich dann aber, nachdem du gar nicht so lange auf der Welt warst, sich auch wieder zu trennen.
Mhm.
Warst du drei oder warst du noch jünger?
Fünf, glaube ich, aber so war ich.
Okay. Aber vorher haben die beiden auch wahrscheinlich zusammen gewohnt. Weiß ich nicht, habt ihr da zusammen gewohnt?
Ja.
Also hast du deinen Vater auch regelmäßig, trotz seines Jobs, regelmäßig gesehen?
Ja, das war irgendwie diese Generation oder zumindest bei meinen Eltern, bei aller Liebe, die sie mir geschenkt haben und schenken, und waren die doch auch auf eine gewisse Weise sehr mit sich beschäftigt. Mhm. Also mein Vater mit seiner Karriere und also mit sich, und meine Mutter, wie du schon sagtest, auf so einer politisierten Weise eben auch mit sich und mit dem Leben und was das mit ihr macht und so weiter. Ich war viel bei meiner Großmutter. Ja, und
war das so eine Großmutter, die gebacken hat und die so ein bisschen der Gegenentwurf war zu der Frau, die sich jetzt so auf den Weg macht, um sich erstmal selbst zu verwirklichen?
Meine Großmutter war auch alleine und war auch eine sehr kluge und also auch in Bezug auf diese Generation, glaube ich, eine eher ungewöhnliche Frau, weil sie, also natürlich, sie hat gebacken und gekocht und so weiter, aber sie war eben sehr eigenständig, ja, und so, hat auch so eine Kriegsehe hinter sich, die dann in die Brüche ging, aufgrund der Umstände eigentlich, also der schwierigen, und hat eben auch viel gelesen und so weiter, hat auch Fernsehen geguckt, also ich habe auch all das so, was man so Oma-mäßig mitbekommt oft, habe ich bei ihr auch bekommen. Sie war auch eine ganz tolle, ganz tolle Oma. Aber ich glaube, ja, auch eine sehr spezielle. Ich habe die sehr geliebt. Ja. Ja.
Gut, Omas sind ja oft so der so ein Unterschlupf und haben sowas, weiß ich nicht, sowas ganz Behagliches und immer Verzeihendes auch, ne?
Ja, und meine Oma war auch sehr musisch, die hat viel Klavier gespielt und so, also die hat mir so einen ganzen, ja, die hat ganz viel abgedeckt.
Das ist interessant, weil die Eltern deines Vaters, die ja Mitte der 50er ums Leben kamen, ja, bei einem Autounfall, ihre Kinder, also dein Vater Otto und dessen vier Geschwister, glaube ich, sehr, sehr musikalisch erzogen haben, ne? Also dort wurde ja auch regelmäßig Hausmusik gemacht und dein Vater wollte auch Dirigent werden, hat hervorragend Cello gespielt, hat Klavier gespielt. Mhm. Wenn jetzt deine Großmutter mütterlicherseits auch so musisch war, bist du denn eigentlich dahingehend gefördert worden? Hast du früh
klar,
Instrumente gelernt?
Was denn? Klavier gelernt, also so.
Und hast du das gerne gespielt?
Ja, habe ich sehr gerne gespielt. Ich hatte dann natürlich dann mit 16 so die Phase, wo ich nicht mehr wollte und nicht, also so.
Aber mit 16 durchhalten ist doch aber schon ganz schön
laut. Ja. Nee, ich spiele auch nach wie vor immer so für mich ganz gerne. Also,
Wir können ja jetzt mal hören, was dein Mann so spielt. Denn der ist Musiker.
Ja.
Erzähl mal was über ihn. Stell ihn uns mal vor.
Thomas Kürstner ist Musiker und Komponist. Schreibt vornehmlich fürs Theater. Eben Theatermusiken, hat jetzt aber auch gerade, war eine Premiere in einem Kinofilm für die. Er arbeitet immer mit einem Freund zusammen, Sebastian Vogel. Die machen immer zusammen, komponieren und spielen auch zusammen. Und eben auf dem Theater spielen sie beide auch oft live mit.
Mhm.
Und eben ansonsten, und sein Hauptinstrument ist das Vibraphon, das auch hier dann gleich zu hören ist. Und genau, und er spielt aber natürlich auch Klavier, spielt auch sehr schön Schlagzeug und spielt viele Instrumente.
Ihr habt euch kennengelernt
in Frankfurt.
Kann auch ganz
toll singen.
Ach so, okay. Ihr habt euch in Frankfurt kennengelernt, als du da am Theater am Turm warst, glaube
genau.
ich.
Ja.
Und jetzt inzwischen lebt ihr beide hier in Berlin.
Ja.
Habt auch eurer Liebe zwei kleine neue Menschen hinzugefügt, wenn man so will.
Ja.
So.
Ja.
Und wobei ein Kind ist gar nicht mehr so klein.
Also ein Kind ist auch mir geschenkt worden sozusagen, in die Beziehung geschenkt worden, ist es von Thomas. Und lebt aber auch bei uns schon seit 10 Jahren mit, also halb. Und liebe ich auch sehr wie meine Tochter. Und dann haben wir noch eine kleine Tochter und ja.
Alma, wir haben sie ja eben schon gehört, genau.
Und
Alma, wenn du jetzt am Radio sitzen solltest, die Musik, die du jetzt hörst, die ist von Papa. So, Thomas Kürstner und Sebastian Vogel, das Stück oder die Stücke, die eine Variation hängt hinten dran, hieß Minimal für Bläserquartett. Wenn Sie einen Film machen möchten, das ist noch frei. Das sollte nämlich ursprünglich mal für einen Film eingesetzt werden, hast du mir gerade gesagt, der dann
ja.
aber nicht so richtig realisiert wurde. Wir können das doch jetzt versteigern sozusagen für richtig viel Kohle.
Ja, würde ich die beiden vorher nochmal fragen, ich glaube. Ja, nee, ja genau, das ist eigentlich von... Klingt ja auch ein bisschen so, finde ich.
Also, du hast mal die Emilia Galotti gespielt im Theater. War
ja.
das in Frankfurt eigentlich? Nee,
oder
das
war in Dresden.
Weil ihr eure Tochter ja Emilia genannt habt.
Also Emilie.
Ach, Emilie.
Emilie, das hat einen familiären Hintergrund.
Ah, okay.
Also,
alles klar. Ich dachte schon, da könnte man jetzt die super...
Nee. Das ist auch so ein Feld. Theaternamen finde ich auch schwierig. Also würde ich dann vermeiden.
Nora wollen. Zum Beispiel würdest du nicht.
Ja, wahrscheinlich nicht.
Wollen. Gehen wir nochmal zurück in deine Kindheit. Wodurch ist es am deutlichsten gewesen, dass bei euch irgendwas anders lief oder bei dir irgendwas anders lief als bei deinen Klassenkameradinnen oder Freundinnen?
Du meinst wegen meinem berühmten Vater?
Ja, nicht nur berühmt, also sicherlich auch. Ich denke, ich weiß nicht, hat der eine Zeit lang Polizeischutz gehabt oder ihr oder so?
Nee, das war ja dann in seiner Ministerzeit, also später, da war ich ja schon raus.
Nee,
also
ich meine, als er...
Nee, hat er nicht genommen. Nee, hat er damals nicht genommen.
Mhm.
Ja, das war natürlich, also das, die Zeit war, glaube ich, ja eh... so, na, irgendwie
entzündet
und so. Und es war ambivalent in einer gewissen Phase. Da ging ich aber ja noch zur Grundschule. Und da gab es eben auch Eltern von Kindern, die meinen Vater nicht so gut fanden. Und das habe ich dann zu spüren bekommen teilweise. Oder auch Lehrer.
Wie hast du das zu spüren bekommen?
Ja, mit so also irgendwie komischen Kommentaren, also oder so Suggestivfragen, ja, also das, ich erinnere immer die Geschichte, als
mit
der
Vater Cola.
Mich mit der Cola, die eine Geschichte mit der Cola, also dass ich sozusagen die oder von einem Lehrer dann dann verteilte ein Schüler Cola in der Klasse und der Lehrer, und ich wollte keine Cola, weil mir einfach Cola nicht schmeckt, so damals auch schon nicht. Und dann sagte der Lehrer, ja, das kannst du ja nicht trinken, das ist ein imperialistisches Getränk, also geht nicht, kapitalistisches, keine Ahnung, sowas in der Richtung. Und das andere war eben, dass ein Vater eines Kindes tatsächlich mich mal fragte, so suggestiv fragte, ja, aber dein Vater, der schmuggelt schon Waffen in den Knast, ne? So, also... Und das, also ich fand es jetzt, das es war auch gar nicht so schlimm für mich, aber es war eben schwierig, weil ich als Kind irgendwie nicht in der Lage war, dem schlagfertig irgendwas anderes Lustiges oder Ironisches oder was weiß ich, irgendwas zu sagen, sondern irgendwie komisch verunsichert war und dachte, nee, nicht, dass ich wüsste.
Es ist ja auch schwierig, denn was... hat dein Vater dich mal zur Seite genommen und dir mal so erklärt, was er macht und wie du das zu sehen hast? Weil als Kind, ich weiß nicht, er war doch bestimmt dein Held, oder? Also
ich war dazu zu klein. Während der Stammheimzeit war ich einfach noch zu klein dafür. Also glaube ich, also aus seiner Sicht, und ich glaube, also auch, dass er da recht hat. Also
ich überlege gerade, wann war es 75? Bin so schlecht darin. Also ja, dann warst du, 75. Warte mal, 8 Jahre, ja, okay, gut, dann geht das gerade.
Das ist wirklich, also in der Komplexität oder wirklich dann das zu erklären. Ja, also ich habe meinen Vater als Vater wahrgenommen, schon zu 99%.
Wie gesagt, es geht auch hier nicht darum, dass du, dass er jetzt in diesem Part für uns interessanter ist, dass ich jetzt über dich irgendwas über ihn erfahren will oder so, überhaupt gar nicht. Das ist nicht die Sache, sondern einfach, ich habe auch zufällig neulich Nacht nochmal schändlich bei Phoenix nachts um 1 die Wiederholung des Films Die Anwälte gesehen, ja. Und das ist ja ein unglaublich, also ich hatte gerade angefangen, mich so ein bisschen auf die Sendung vorzubereiten und sehe dann plötzlich deinen Vater. Und sehr frühe Aufnahmen, also Ströbele war dabei, es geht im Wesentlichen um Hans-Christian Ströbele, Horst Mahler und dein Vater Otto Schily, die mutmaßlich wichtigsten Anwälte ihrer Zeit damals, spektakulärsten, jeder mag da jetzt ein anderes Wort für einsetzen, der linken Szene auf jeden Fall. Da hat man ihn so gesehen, er ist sich vom Stil her total treu geblieben. Ich habe gedacht, was ist das für ein Mann? Wovon genau geht die Faszination aus, diese Unbeirrbarkeit vielleicht, die er ausstrahlt? Er hat auch so eine Güte im Blick. Und ich habe mir vorgestellt, wie er für dich als Vater war. Ob man Töchter vergöttern, Väter ja sowieso schnell. So je nachdem, wie sie sind.
Ja, oder? Ja, möglich. Also er war ein ganz toller Vater. Er war halt, er war kein alltäglicher Vater. Mhm. Ja, also ja, wir haben dann eben nicht den Alltag gehabt. Dafür haben wir aber unglaublich schöne, besondere Momente gehabt, die ich sehr genau erinnere. Also,
ihr habt einen Urlaub gehabt auch, ne?
Genau, wir haben eine unglaublich schöne Reise gehabt, wo wir mit seinem Citroën von...
mit der DS auch, ja, noch. Also, oh Gott, wie schön dieses Schiff.
Ja, ja, es war wirklich schön. Und dann sind wir von Berlin über Österreich und Jugoslawien bis nach Istanbul gefahren und haben immer im Auto geschlafen oder irgendwo und zwischendurch und sind so eine ganz,
du warst,
ganz lange Reise.
Du warst 9 oder 10 Jahre sieben sogar.
Ja. Ich kann mich ganz genau erinnern. Es war ganz schön.
Da hat man sofort, auch wenn man kein Filmemacher ist, so die Bilder zu im Kopf. Man sieht Sonne, man sieht dieses ungewöhnliche Auto.
Wir haben uns auch verfahren zwischendurch und so.
Also, ihr zwei.
Ja, war schön. Also solche Sachen. Also überhaupt natürlich einige schöne Ferien, aber auch so zwischendurch. Also er hat schon...
Also er ist ein nahbarer Mensch immer gewesen, nahbarer Vater. Vielleicht nicht immer, ja, da, aber...
Ja, ja, doch, klar. Mhm.
Ja. Es ist, ja, ich fühle mich jetzt plötzlich so schlecht, bei anderen würde ich die Fragen auch stellen. Jetzt habe ich plötzlich das Gefühl, ich horche dich so aus, das möchte ich nicht. Deswegen pausieren wir kurz. Haben ja auch noch Musik vor uns. Joe Cocker, What You Did To Me Last Night. Wie kommt es denn zu diesem Lied in deiner Liste?
Das kommt dadurch, dass ich, also weil es ja, ich wusste ja, es geht viel um Kindheit und Jugend und so weiter. Und ich habe, also meine... Alles, was die Popmusik oder sozusagen die betrifft, da habe ich relativ früh die Plattensammlung meiner Mutter ins Visier genommen. Und da fand sich sehr viel. Und meine Mutter hat eben unter anderem auch ein Faible für Joe Cocker gehabt. Und dementsprechend oft wurde der auch zu Hause gehört. Und deswegen dachte ich, das muss irgendwie mit rein. Also natürlich habe ich auch... In der Plattensammlung waren natürlich auch Beatles und Stones und Aretha Franklin. Und also das ist, damit habe ich so angefangen. Und dann dachte ich, oh, ich will was anderes. Und das ist eben, oder was Spezielleres vielleicht aus heutiger Sicht, also aus meiner Sicht, weil es ist natürlich nicht meine Generation, aber
ja, Joe Cocker hat ja auch so ein bisschen rübergeschwappt. Ist ja schon, den haben wir ja schon auch nochmal mitgekriegt durch You Can Leave Your Head On, durch 9,5 Wochen und so.
Ja.
So ein bisschen ist der noch rübergekommen.
Ja, aber der war für mich in der Jugend, dann spielte der praktisch eigentlich keine Rolle mehr. Aber sozusagen als Kind habe ich das eben ganz viel gehört.
Du hast so tolle Zähne. Hattest du mal eine Zahnspange?
Ja. Ja,
oh, dann es lohnt sich lang. Ja offenbar wirklich. Ja. Also bei dir hat es sich auf jeden Fall gelohnt. Du hast so
Obwohl Vorzeige. Ich immer das Gefühl habe, ich habe sie nie getragen, ich habe sie immer nur nachts getragen, aber es lohnt auch dann offensichtlich. Hast ich hatte wirklich waagerechte Zähne. Ich habe
waagerechte Zähne? Waagerechte Zähne?
Es gibt ein Bild von mir als Kind, wo ich auf dem Vater, auf meinem Arm von meinem Vater bin und lache, so wie du jetzt lachst, sehr mit offenem Mund.
Nein,
so. Du hast auch wunderschöne Zähne, aber ich meine, ich mache den Mund so weit auf und es ist so ein bisschen von unten und da stehen die oberen Zähne wirklich so ab.
So ein Regen da, so ein bisschen. Oh nein, das kann ich mir gar nicht vorstellen.
Ja, ich habe lange genuckelt und so. Ja.
Mach doch mal so. Toll. Und Zahnseide benutzt du wahrscheinlich auch.
Naja,
ja, komm, jetzt mach dich. Mach du.
Nein, wirklich.
Rette immer. Diese Zähne. Du hast wirklich Vorzeigezähne, um das mal zu sagen. Also, wie viele Jahre hast du die getragen?
Die Spange? Die Zähne. Die Spange. das sind schon meine dritten. Nee, ich habe die. Lange, also ich, das war furchtbar. Ich hatte immer auch dieses furchtbare Ding hier.
Den Klammerkasten, ja. Furchtbar.
Und ich habe das Gefühl, ewig. Ich hatte auch alle Spangen, die für oben nur, die für unten nur, die für beides, wo man sich anhört wie der Elefantenmensch. Und
aber immerhin keine mit so einem Draht einmal ums Gesicht.
Ja, das blieb mir erspart.
Okay, und wir hören Joe Cocker, What You Did To Me Last Night.
Hörbar Rust.
Zu Gast ist heute die Schauspielerin Jenny Schilly. Und bevor wir zu diesem Schritt, der dich zur Schauspielerin gemacht hat, gelangen, nochmal kurz die Frage, dieses Anderssein als andere. Als Kind ist es ja auch als Heranwachsender manchmal schwierig, damit klarzukommen. Ich habe jetzt gerade von Senta Berger gelesen, die auch nochmal sagte, sie hatte damals schon rote Haare und wurde immer Fuchserl genannt, was vergleichsweise niedlich klingt zu dem, was andere rothaarige Kinder sich anhören mussten. Und auch sie sagte etwas, was du auch gesagt hast, dieses, ja, ich fand es aber ganz gut, anders zu sein als die anderen.
Ja.
Das war eigentlich so ein Argument, das einem Erwachsene geben. Als Kind spürt man ja eigentlich, dass man nicht so dazugehört. Eigentlich findet man es ja gar nicht so gut erstmal, ne? Wenn man etwas anders ist.
Aber ich hatte immer ganz auch tolle Freundinnen.
Ah, ja.
Eine beste Freundin, mit der die auch nach wie vor meine beste Freundin ist, die ich kenne, seit ich lebe.
Wow.
Ja, das ist erstaunlich. Also so erstaunt mich auch selber. Aber das ist so. Und um uns beide herum, wir hatten so eine Clique von Mädchen, wie das so ist. Und
ja,
waren alle doch auch mit einem ordentlichen Selbstbewusstsein ausgestattet. Und insofern, also so, na, also das ist dann nicht Anfang der Grundschule, aber so Ende Grundschule, Anfang Gymnasium, da konnte uns irgendwie kaum jemand so. Also ich, deswegen, und da war dann, und spätestens da ging das auch los, dass es immer auch irgendwie ein Stück weit gut ist, anders zu sein. So. Klar will man auch sich als Gruppe zumindest da einen gewissen Konsens haben oder sozusagen sich verorten. Aber anders zu sein ist schon schön, wenn man dabei nicht einsam wird.
Mhm, das stimmt.
Ist das toll. Also besser als so wie alle.
Hast du für jemanden geschwärmt als Teenie? Also ich weiß, David Bowie, den habe ich dir als Song geklaut, den wolltest du auch noch spielen.
Ja, aber ich wollte den anderen Song
Welchen hättest du jetzt gespielt?
Stay hätte ich gespielt, mein absoluter Lieblingssong.
Da wir aber sowieso zwei Songs rausschmeißen mussten, habe ich gedacht, ich schmuggel ihn für dich mit rein, sagen wir es mal so. Für David Bowie hast du geschwärmt, das weiß ich.
Ja, also ist zumindest der einzige, wo ich, also das ist auch kein Plakat, sondern es war ein großes Foto, das ich im Zimmer hängen hatte tatsächlich, also.
Ein Foto?
Das ja, so ein
Poster.
Ich weiß gar nicht, wo. Ja, das war kein richtiges Poster. Ich weiß auch ehrlich gesagt gar nicht mehr, wo ich das her hatte. Also es sah aus wie ein groß kopiertes Schwarz-Weiß-Foto von ihm mit so einem Hut auf, weiß ich, und wo man sehr deutlich seine, trotz Schwarz-Weiß-Foto, seine verschiedenfarbigen Augen sah, die ich immer total super faszinierend fand. Und ja, und das fand ich total cool und toll.
Bist du ihm mal begegnet?
Nee.
Ich überlege gerade, wer das war. Ob das einer von Kruder und Dorfmeister war? Irgendjemand erzählte in dieser Sendung mal, er sei dann David Bowie, dem, nicht gerade Idol, aber doch dem großen Musiker begegnet und sei ganz enttäuscht gewesen, weil der als Mensch eben total klein ist und ganz schmächtig und so ein weites Ethnohemd anhatte und seine Zähne einfach so. Das sind wir wieder beim Thema.
Zähne.
Mein Fetisch. Die sind so amerikanisch, gerade, makellos, offensichtlich unecht.
Zähne,
ja, klar, der hat große Zähne. Aber die waren ja auch, wenn man sich so frühe Bilder anguckt, ein bisschen krumm und schief und irgendwie so ein bisschen, naja, was Männer eben machen, wenn sie die Nacht durchfeiern und vielleicht 13 Wochen auch mal nicht schlafen und viel trinken und Drogen nehmen und so. Und sind ja dann irgendwie überarbeitet worden und wohl so perfekt und korrekt, dass es ganz komisch ausgesehen haben soll. Aber ich erinnere mich jetzt nicht genau, wer das gesagt hat. Ist ja auch wurscht. Also gab es noch jemanden, für den du so geschwärmt hast, irgendeine Figur im Fernsehen? Vielleicht so einen Mann, den du gut fandst oder ein Typ?
Nee, fällt mir jetzt niemand Spannendes ein. Also ich... Nee.
Habt ihr denn Rituale gehabt zu Hause? Also wenn du offensichtlich ziemlich liberal erzogen wurdest und so ein bisschen auch so deins machen konntest und viel Freiheit hattest, nennen wir es mal so ganz neutral, ja. Gab es denn gewisse Rituale, die stattfinden mussten?
Nee,
muss ja nicht. Du musst,
also
ja nicht
nee, es war tatsächlich sehr frei und das habe ich dann irgendwann auch
ausgenutzt?
Für mich genutzt.
Ah, jetzt kommen wir in diese Dschungelphase, oder?
Ja, ja, ja.
Dann erzähl mal. Auch mal für die Menschen, es gibt ja sehr viele zugezogene Menschen, die sagen, Dschungel? Der Dschungel, legendär.
Ja, also was soll ich da erzählen? Ja, war eben ein sehr begehrter, irgendwann sehr begehrter Club und Disco, wo ich eben auch sehr oft hingegangen bin und dann dort auch einige Leute kannte und ich habe irre gern getanzt, ich habe da so meine, ja, habe da viel Zeit verbracht und
über den Dschungel reden wir gleich nochmal etwas en Detail.
Okay.
Es ist doch Prince, den du mitgebracht
hast. Ja, genau,
hast.
Für den habe ich auch super. Natürlich auf eine gewisse Weise geschwärmt und ich war tollerweise und da habe ich mich auch nochmal, bin ich in mich gegangen und habe versucht, das rauszukriegen und habe es aber irgendwie nicht so richtig, beziehungsweise mit Hilfe von Internet, weil ich war auf einem Konzert von ihm.
Mit Hilfe von was? Ich habe es nicht verstanden.
Vom Internet.
Okay, alles klar.
Weil ich tatsächlich mich gefragt habe, wann war das und ich bin, und dann war ich eigentlich nahezu 100%ig sicher, dass es nicht Waldbühne war, sondern, wo ich auch oft war bei tollen Konzerten, sondern in der Deutschlandhalle. Diesem hässlichen Teil, was, wo ich ja ganz froh bin, dass das weg ist. Und aber da war ich und dann habe ich geguckt im Internet und das war 87 und es war sogar an meinem Geburtstag. Und ich dann, und jetzt bin ich aber fast sicher, dass ich das auch das war. Also es war 14. und 15. und an einem der Tage muss das gewesen sein.
Prince-Konzert.
Yes.
Und dieser Song hier ist ja, glaube ich, auch von dem vom Purple Rain-Album, oder spinne ich, Darling Nikki?
Ich glaube, ja, klar.
Unglaublich gutes Lied.
Finde ich
schmutzig.
Auch.
Also schon wieder so eine Bitch, die da beschrieben wird. Nikki weiß genau, was sie tut und wie sie es macht.
Ja.
Super. Und das ist eigentlich ein Lied, das gar nicht so oft gespielt wird.
Deswegen habe ich es auch
toll.
Genommen. Und ich finde auch schön, dass er so ausflippt.
Ja.
Da.
Das ist so ein Nina Hagen-Übergang, ne? Das ist so wie,
Sie will ein Fisch im Wasser sein.
Gehört das jetzt noch zu dem Song eigentlich? Frage ich mich jedes Mal, weil das geht so ineinander über.
Da kommt dann noch so, genau.
Wir werden auch tolle Synchronschwimmerinnen, du und ich. Gut, aber ich muss dich ja hier lenken, ja? Geht ja nicht anders. Wir gehen zurück zum Dschungel. Ja, komm, so ein bisschen, ich habe noch nie mit jemandem über den Dschungel gesprochen während dieser Sendung hier. Deswegen, das ist ja auch, es ist Kulturgut. 1978 ging es los.
Ja, da warst du
noch nicht dabei. Nee, du bist 67 geboren, aber wann warst du? Mit 15 bist du doch bestimmt das erste Mal da gewesen,
ja,
oder?
Das kann ich auch nicht. Also es gibt wieder meine Chronologie-Schwierigkeit. Ich weiß auch nicht mehr genau, wie alt ich war, als ich das erste Mal. Ich weiß auch nicht mehr, sozusagen, ich kann mich nicht mehr an das erste Mal Dschungel oder so erinnern. Das ging dann halt irgendwann los und dann war ich da. Und dann war man eben in so einem, oder ich war dann in so einem Kreis von Leuten, die da auch irgendwie ohne Anstehen reinkamen. Sonst hätte mich das wahrscheinlich auch zu sehr genervt. Also, und dann war es eigentlich, also ich erinnere beim Dschungel sehr, also in den Phasen, wo ich da so oft war, eigentlich die letzte Die letzten
Jahre?
Nee, die letzte Stunde oder so. Wenn an einem Abend.
Ach so,
oder
okay, ja.
Morgens dann oder was. Ja, also wenn eigentlich sozusagen der Hauptteil der Leute schon wieder gegangen war und man so ein vertrauter Kreis und dann irgendwie der DJ noch für einen dann eben auch noch irgendwie so ein paar tanzbare Songs spielt und man da eigentlich noch so wie so ein halb privates kleine Party machte. So, das war irgendwie sehr schön.
Wie spät war es dann?
Spät.
Früh.
Früh.
Ja. Gut, also sagen wir mal, es war 5. Es war 5 und es war Juni. Und du bist rausgegangen mit, weiß ich nicht, sagen wir mal einer Freundin.
Ja.
Und dann?
Da gab es auch verschiedene Phasen. Also es gab dann ja im Dunstkreis des Dschungels quasi in der Ecke dort gab es dann auch noch andere Läden. Also dann gab es die Phase, also als der Dschungel wurde dann ja irgendwann auch so wahnsinnig bekannt und berühmt, also spätestens nach Ideal war er dann irgendwie so auch, dann war das auch so eine Sache, wurde dann touristisch und so. Und dann gab es das Cha-Cha und das Orfeo. Wo?
Da bin ich mal ohnmächtig geworden im Orfeo.
Warum?
Weil
so voll und stickig war.
Weil mich jemand geküsst hat und ich so aufgeregt war, ja.
Nein.
Doch, wirklich. Aber sicherlich war
vom
auch...
Vom Kuss in Ohnmacht gefallen.
Ja, damit rühmt er sich noch bis heute, dass er Frauen ohnmächtig küsst. Ich glaube, es war tatsächlich die Mischung aus dieser schlechten Luft dort.
Eben.
Dann ziemlich durchge... Nein, ich kann mich nicht daran erinnern, irgendetwas angehabt zu haben.
Ach so.
Auf keinen Fall.
Okay.
So enges Kleid, wie super. 1872,
ja, genau.
Man brachte mir Riechsalz, aber ich kam nicht mehr zu mir. Nee, es war die Kombi auf jeden Fall. Wenig gegessen, vielleicht auch einen Gin Tonic getrunken, geraucht, schlechte Luft dort.
Genau.
Und dann, wenn man jemanden dann gut findet, und ich finde ja so dieser Moment, den man eingrenzen kann, wenn man weiß, jetzt kommt es zum ersten Kuss, der ist ja hochexplosiv. Also, wie du guckst mich jetzt gerade an, als wäre ich total Psycho.
Nein, gespannt.
Und das nimmt mich bis heute. Wirklich. Neuer Kuss. Ich finde, das nimmt einen richtig mit. Das versetzt einen richtig in Aufregung und das war zu viel für mich. Gut, aber wir wollen ja jetzt gar nicht über mich sprechen, sondern wir wollen... Noch kurz den, ach so, genau, Cha-Cha, Orfeo.
Genau.
Und dann hat man da noch so ein
Fühlmann
bisschen.
Benno Fühlmann als Türsteher.
Ach, Benno Fühlmann hat doch aber auch im Dschungel gekellnert, also oder gezapft, glaube ich.
Kann sein. Ja, kann sein. Das erinnere ich jetzt nicht, aber das heißt nichts.
Warst du an diesem spektakulären Abend im Dschungel, als, ich habe nur davon gelesen, ich war nicht dabei, als dieser eine Typ von der Galerie fiel?
Nee.
Und warst du dabei, als der eine so betrunken war und mit dem Kopf ins Aquarium rauschte und die ganzen Fische auf dem Boden zappelten?
Nee.
Oh, dann hast du die besten Abend wahrscheinlich.
Ich war an einem Abend da, als es hieß, Prince kommt noch nach dem Konzert. Und es war sehr kurios, weil alle wahnsinnig, weil natürlich das war sozusagen tat man natürlich, war wahnsinnig cool und bewegte sich praktisch nicht. Und das war die größte Selbstverständlichkeit, dass die Weltstars ein- und ausgehen und so weiter. Und so standen alle ziemlich angespannt vor lauter Coolheit rum. Und wenn ich kam, war Prince natürlich. Und bis dann irgendwann die Leute auch merkten, er wird jetzt wahrscheinlich nicht kommen. Ja.
Dusty Springfield hast du mitgebracht mit Nimmerkit Pa. Das spielen wir jetzt. Willst du dieses Lied noch mit ein paar Worten losschicken?
Ja, auch aus meiner Mutters Plattenreservoir. Wunderschönes Lied. Ich liebe diese Platte. Die habe ich auch ihr natürlich geklaut und habe sie jetzt. Und es gibt darauf wahnsinnig viele. Und dieses eben ist so speziell und wahrscheinlich wird das nicht dauernd gespielt. Ich kannte natürlich Son of a Preacher Man längst vor Tarantino, in- und auswendig. Aber dieses ist so wunderschön, wunderschönes Liebeslied. Und selbst wenn sie anfängt, innerhalb des Songs zu sprechen, was finde ich eigentlich mal gar nicht geht, geht es bei ihr.
Das geht nicht, findest du?
Ja,
ist das theatralisch zu anbiedernd, oder?
Ja, ich finde es oft zu viel. Aber hier nicht.
Ich mag kein Kinderlachen oder Pfeifen in Liedern.
Ja.
Nicht im Leben,
schwierig.
In Liedern.
Ja, ja. Ja.
Mhm. If you go away on this summer day.
Radio 1. Hörbar Rust.
Radio 1, die Hörbar Rust, heute mit der Schauspielerin Jenny Schilly. mit 17 gab es Urlaub in Sri Lanka.
Ja, war ich nicht
ungefähr.
So
ach ja, du bist ja chronologisch nicht so.
Nee.
Ungefähr, aber kann, sagen wir mal ungefähr.
Ja, ich dachte, ich wäre noch jünger gewesen, aber nee, wahrscheinlich hast du recht. Oder vielleicht war ich doch 15 oder 16.
Mit Papa ja. In einem wahrscheinlich Resort.
Genau.
Mit Gummitannenbaum in der Lobby.
Nee, der war, ja, das weiß ich gar nicht mehr. Der war, ob der auch eine echte Tanne war, aber das war natürlich klar, dass das jetzt nicht deren Tradition ist, ne? Also es waren irgendwie so ein paar Kugeln dran. Ja.
Dann kam bald das Abi.
Ja.
Und wenn man Abitur macht, will man sich ja auch irgendwie orientieren oder hat man schon oder weiß ungefähr. War es für dich klar, welchen Weg du gehst oder war dieses Slavistikstudium, das du dann irgendwann begonnen hast, eher für dich selbst so ein Hinhalten, bevor man gar nichts macht so?
Es war ein Hinhalten, bevor ich das mache, was ich machen will.
Das wusstest du also schon, dass
ja,
du Schauspielerin werden willst?
Ja, das wusste ich schon. Ich war, ich brauchte so eine gewisse Zeit, um das auch tatsächlich dann anzugehen. Also ich hatte, da waren meine Eltern auch, also sozusagen mein Vater hat, glaube ich, eine Zeit lang, ich habe das sogar dann mal irgendwie erwähnt, sehr schüchtern. Und dann hat er wahrscheinlich aufgrund dieser Schüchternheit gesagt, das kann er sich irgendwie nicht vorstellen, das glaubt er irgendwie nicht, dass ich das kann. Und meine Mutter, die so einen Ansatz gemacht hatte und den dann nicht weiter verfolgt hatte.
Anders als Schauspielerin?
Ja, war wiederum so andersrum, glaube ich, so sehr mit auf. Also mit der wollte ich dann in der Phase auch nicht wirklich darüber sprechen, so viel. Also in dieser Findungsphase, weil ich immer das Gefühl hatte, sie ist dann sozusagen aufgeregter als ich oder geht da irgendwie.
Lebt das auch vielleicht lebt das aus,
genau,
was sie selbst,
also ja, genau. Mhm. Und dann habe ich das relativ für mich dann irgendwann beschlossen anzugehen und habe mich da beworben, habe meinem Vater auch davon nichts erzählt. Das ging ganz gut, weil der ja sowieso, also gut, da hatte ich dann eher schon Abi gemacht und war dann irgendwann weg. Aber ich wohnte ja auch noch sogar zu Hause nach dem Abi kurz noch und bevor ich dann auszog. Jedenfalls ließ ich das alles relativ gut machen, ohne meine Eltern da so stark mit einzubeziehen in diesen Vorgang. Und das habe ich dann erst quasi, als ich dann an der Schule war.
An der Ernst Busch
ja,
wurdest du ja angenommen.
Ja.
Aber mir ist noch nicht ganz klar, du hast Slavistik studiert.
Slavistik habe ich studiert, weil ich, natürlich wollten meine Eltern, dass ich studiere. Ich selber hatte auch nichts dagegen und wollte aber was machen, mit dem ich in der Schulzeit noch gar nichts zu tun gehabt hatte. Und gleichzeitig habe ich sehr viel.
Das ist aber riskant. Also ich meine, normalerweise macht man ja das, womit man in der Schulzeit zu tun hatte.
Warum?
Und wo man merkt, oh, das ist aber eine Sache, die mich interessiert. Da will ich tiefer gehen, da will ich mehr drüber wissen, das will ich studieren.
Naja, ich wollte ja eigentlich was anderes.
Also das war schon klar. Du hast Slavistik.
Das war schon mehr oder weniger. Ja, also okay. Die Slavistik war ein reines Interesse-Studium. Nein, es hat mich wirklich interessiert. Ich habe ganz viel die Russen gelesen, ja, sehr viel, und das hat mich fasziniert. Und ich finde die Sprache unheimlich schön, aber es ging, also so, da gab es ein großes Interesse an dieser. Mhm. Deswegen habe ich es gemacht. Es war auch ganz toll, weil ich hatte einen ganz tollen Lehrer, der so ein Sprachgenie, der konnte irgendwie 12 Sprachen und hat uns das irgendwie ganz gut nahegebracht. Es war so ein Crashkurs in Russisch, den man erstmal machte. Und dann habe ich auch wirklich ganz toll Russisch gelernt und in ganz kurzer Zeit ist auch alles wieder vergessen, weil ich es dann nie praktiziert habe, leider Gottes.
So, dann hast du deine Ausbildung gemacht und dein erstes Engagement hattest du am Staatstheater Dresden. Und warst happy mit der Rolle? Was hast du gespielt?
Die Möwe. Ganz klassisch. Nina. Tschechow.
Ach so, genau, wir haben es vorhin schon mal erwähnt.
Vater kam, war Emilia Galotti, aber egal. Egal.
Nora hatten wir, Ibsen.
Ja.
Und genau.
Ja.
Zur Premiere kam dein Vater.
Ja.
Und dem gefiel das auch total gut. Und von dem Moment an heißt es, so geht die Mär, ist er auch versöhnt gewesen mit dem Gedanken, dass du als Schauspielerin arbeitest. Mich hat es daran erinnert, dass Matthias Brandt, der ja auch mal in der Sendung war, darüber sprach, als er dann sich entschloss, noch der Schauspieler zu werden und ja auch mit seinem großen Namen sich irgendwie frei spielen, frei leben, frei laufen musste irgendwie. Und als dann sein Vater zur Premiere kam, Willy Brandt, und Er merkte, dass der unglaublich viel Aufmerksamkeit zog im Zuschauerraum. Dass es so eine gewisse Unruhe gab, weil natürlich Willy Brandt, und man drehte sich um. Und er daraufhin auch dem aus dem schlechten Gewissen heraus seinen Kollegen gegenüber, natürlich, weil er nicht wollte, dass sein Vater, der da nun ist, so viel Aufmerksamkeit bekommt, ihn dann wohl auch gebeten hat, zukünftig nicht mehr zu kommen, sich das nicht mehr anzusehen oder sich ganz hinten hinzusetzen oder später zu kommen oder so. Hattest du ein ähnliches Erlebnis mit deinem Vater mal?
Nee, aber das gibt da natürlich eine gewisse Parallele, weil natürlich war das damals auch so, das war das Haus, eröffnete neu, das hatte 2 Jahre geschlossen gehabt wegen Sanierung, also in Dresden. Es war eine der Eröffnungspremieren, das war ein großes Premium. Das, glaube ich, gefiel meinem Vater auch ganz gut, dass er sozusagen dann auch zu so einer besonderen Premiere kommt. Und natürlich war er stolz. Und ich weiß noch, ich erinnere mich, dass wir hatten, die Stadt war plakatiert mit eben der Möwe und auf diesem Plakat war ich ganz groß als Gesicht abgebildet und er kam in die Stadt und sagte, das ist ja mehr plakatiert, als wenn ich Wahlkampf wäre. Also das war die beeindruckt und natürlich gab es dann auch, das waren besondere, das fiel natürlich auch auf, als er da im Zuschauerraum war. Bei mir war es eher so, dass ich meinen Vater dann in Folge des Öfteren mal eingeladen habe zu Vorstellungen oder Premieren oder was immer und er halt immer sehr beschäftigt war, bis ich irgendwann gedacht habe, ich lade ihn nicht mehr ein und wenn er mal Lust hat zu kommen, dann wird er das schon machen. Und das ist dann auch nochmal passiert, dann war dann auch mal in der Schaubühne und
ihr habt auch was zusammen gemacht, ihr habt so Lesungen auch mal gemacht. Mhm. Ne? Ich weiß, einmal so ein Briefwechsel, glaube ich, in München, da musst du mich jetzt korrigieren. Und
ja,
gab noch mal, und dann gab es auch nochmal hier in Berlin, glaube ich, was, irgendwas mit Was ist ein Fremder,
ja,
Papa oder so ähnlich?
Ja, Papa, was ist ein Fremder? Naja, das war, das wollte der Verlag so, dass wir das zusammen machen. Ich finde, ich fand das gut, um das Buch sozusagen zu promoten. Es war so ein bisschen schwierig, weil es ja eigentlich eine Dialog ist zwischen einem Vater und einer 8-jährigen oder so Tochter.
Immerhin eine Steigerung. Das andere ist ja ein Briefwechsel zwischen 2 Geliebten. Also irgendwie hat
ja, aber
man
das fand ich doch ganz lustig. Also das,
okay.
Ja. Aber ja.
Harmoniert ihr denn so zusammen auf der Bühne?
Das macht schon Spaß, ja, doch, doch. Aber es ist jetzt nie, es war nie von uns beiden, glaube ich, nie gedacht, dass wir jetzt da so eine Reihe
tingelt jetzt nicht,
wir
durch,
tingeln nicht durch Deutschland. Nee, nee.
Wie bei Paper Moon 2012. Eine schöne Vorstellung. Im alten Citroën.
Ja, genau.
Ach doch, wir machen da was draus. Ich spüre das. Das ist ein guter Ansatz. Amy Winehouse hast du mitgebracht. Mit einem schönen Titel, ob er im Original von den Specials ist, weiß ich nicht. Aber ich kenne ihn von den Specials. You're Wondering Now.
Ja.
Und was verbindest du mit diesem Lied?
Ich finde, es macht unglaublich gute Laune und es ist unglaublich ironisch und es ist sehr schön und ich verbinde, außerdem ist es halt mit so einem Ska-Reggae-Beat unterlegt oder ja, und den mag ich sehr und ich habe ja jetzt kein nichts von Bob Marley oder irgendwas dabei in meinen Liedern. Aufgrund der Auswahl und deswegen. nein, aber deswegen, so, das mag ich das musikalisch auch sehr gerne. Das geht gut.
Amy Winehouse, unverkennbar, You're Wondering Now, mitgebracht von Jenny Schilly. Ich habe gelesen, dass du dich selbst als eine gläubige Protestantin bezeichnest. Ist das so?
Ja.
Bist du denn in deinem Elternhaus mit Gott und Christentum, wie auch immer, konfrontiert worden?
Bei meiner Oma.
Ah ja.
Ja. Aber das ist auch eine Entwicklung bei mir, also tatsächlich. Meine Eltern, also mein Vater ist ja sozusagen Anthroposoph. Mhm. Und da gibt es ja auch die dazugehörige, also die Christengemeinschaft. Mit denen habe ich leider also mich nie wirklich auseinandergesetzt, also nicht näher. Da war ich quasi die Einzige und hatte so auch in der Zeit, wo man dann eben doch auch das teilen müsste als Kind mit anderen, um dann irgendwie den Zugang zu finden, glaube ich. Ja, und dann, aber ich bin als Kind eigentlich war ich immer gern in Kirchen auch, muss ich gestehen. Und das haben wir aber Weihnachten irgendwie nie gemacht. Ich fand es eigentlich immer schade. Und ja, und dann hat sich das so immer.
Gab es so Kirchenfreizeiten vielleicht, wenn man dann so 13, 14 oder 15 ist, dass man sieht, dass Freundinnen in so eine Kirchenfreizeit fahren oder so und man selbst dann dadurch vielleicht sogar so einen Zugang bekommt?
Ich weiß
oder?
Gar nicht, was ist Kirchen?
Naja, so ein Zeltlager mal oder man fährt mal für eine Woche irgendwo hin.
Nee,
oder?
Das gab es nicht. Also nee, also ich bin eigentlich sozusagen in meinem Umfeld gab es das gar nicht. Aber für mich war das, also als Kind, ja. Aber für mich war das schon wichtig. Meine Oma hat mit mir gebetet, das fand ich schön.
Mhm. Hat sie ein freies Gebet gesprochen?
Nee, also,
Vater unser.
Und,
hast du das verstanden?
Ja. Also ich weiß gar nicht, ob sie es mir, möglicherweise hat sie es mir erklärt, aber es ist ja nicht so schwer zu verstehen, also ab einem gewissen Alter, oder? Vater unser ist nicht so schwer.
Und erlöse uns von dem Bösen, wie hast du das dir erklärt?
Ja, das, was in jedem von uns steckt, oder? Also.
Hast du das als Kind so?
Ja, das weiß ich nicht. Irgendwann, das begreift man doch dann irgendwie immer mehr. Ne? Also, und außerdem, glaube ich, begreift man als Kind eben mehr, als man so denkt. Das merkt man ja, wenn man selber Kinder hat. Also
ich glaube nämlich nicht. Also, aber das ist vielleicht die wirklich meine subjektive Wahrnehmung. Ich glaube, dass man auswendig lernt und das runterrattert. Und ich sehe, ich habe ein ganz, ganz schlaues, pleatsches Patenkind, die auch schon ganz schön viel weiß und auch sich so ernährt von Sachen, die sie so liest und aufschnappt. Aber wenn du bei bestimmten Sachen mal im Text stoppst und sagst, was heißt es denn? Dann weiß ich es manchmal nicht.
Oder sie kann es nicht erklären.
Ja, auch ich glaube, sie könnte es erklären. Sie hat genug Worte und genug Gedanken. Und bei manchen Sachen denke ich einfach, da tut man dem Kind auch nicht Unrecht oder weh, wenn man sich das nochmal erklären lässt, wenn man einfach weiß. Weil ich weiß, dass ich dieses Vaterunser auswendig konnte. Das waren Silben und gut, die Wörter. Ich wusste, was das Böse ist und Verzeihen und Versuchung. Ja, ich soll die Schokolade nicht essen, obwohl ich gerne würde, so. Aber was es so richtig bedeutet, das konnte ich mir erst vielleicht als Erwachsener
das übersetzen. Ja, natürlich, das stimmt schon. Aber man hat doch trotzdem so eine gewisse Idee oder es wächst doch so. Und dadurch, dass man, wenn man das schon relativ früh kann, dann kann sich die Bedeutung dann nach und
ist
nach
so?
Einem erschließen.
Ist es denn so oder ist es dadurch, dass man es schon so früh kann und das gar nicht mehr reflektiert und gar nicht mehr hinterfragt, dass man es einfach, wie man Mahlzeit sagt.
Einfach ja, so. Aber das ist möglicherweise bei mir eben dann speziell, weil ich das eben nicht, ich bin ja nicht in einem in dem Sinne christlich praktizierenden Haushalt groß geworden, sondern ich war immer mal bei meiner Oma und die hat dann immer mal mit mir gebetet. Wahrscheinlich auch nicht dann jeden Abend oder was, obwohl, ja, weiß ich nicht. Und so, also dadurch, das gab es immer so Phasen als kleines Kind und so und dann solange auch nicht mehr, dann irgendwann war meine Oma gestorben. Dann hatte ich eine Phase, wo ich sicherlich auch nicht gebetet habe am Abend. Und so, also dadurch ist das bei mir relativ punktuell und es sind immer besondere Punkte, die aber dann irgendwie besonders wichtig auch für mich waren. Und der Zugang, und es ist eben ein ganz bewusster Schritt auch, das mich dazu irgendwie zu bekennen. Und ich finde, die Protestanten, also es ist meine Tradition natürlich, die christliche, und die Protestanten mag ich, weil sie die Frauen zulassen, weil sie so, also wir sind auch ja verheiratet und meine Schwägerin hat uns, die ist Pfarrerin und hat uns getraut und das war ein unheimlich schöner Vorgang.
Wie erklärst du denn Alma, was Gott ist oder wer Gott ist? Hast du das schon mal versucht oder ist es noch nicht so weit? Betest du mit ihr?
Nein, bisher noch nicht. Nee. Mal sehen. Ich will auch, also ich, ja, ich habe, sie ist auch nicht getauft. Also ich,
ach, finde das ist eigentlich, erstaunlich.
Ja, ich finde eigentlich, das können die eigentlich dann, ich finde gut, wenn die das selber entscheiden. Ja. Also,
aber eine Taufe ist ja noch nicht eine Beschneidung. Es ist ja nicht so, dass man
das
damit
stimmt.
Tatsachen schafft.
Ja, das ist richtig. Ja, aber jetzt ist sie halt nicht getauft.
Gut, okay, alles klar.
Nee, aber sie hat mich neulich gefragt, wer hat eigentlich Gott erfunden?
Guck mal.
Wow. Ja.
Das ist ja eine... Wenn du jetzt Kinderbuchautorin wärst, ich würde mir den Titel sofort schützen lassen. Mama, wer hat Gott erfunden? Was hast du geantwortet? Oh, du Arme.
Das verrate ich nicht.
Nee, wirklich nicht? Weil ich finde,
ich habe gesagt, ich habe gezögert und dann habe ich gesagt, er hat sich selbst erfunden.
Das ist ja philosophisch und nicht blasphemisch, oder?
Ja, das meinte ich auch philosophisch, natürlich.
Warum zögerst du dann mit der Antwort?
Also uns, weil ich es schwer finde, das zu beantworten, oder?
Ist nein, ich meine jetzt uns das, weil du sagtest, das sage ich nicht. Warum hast du gezögert?
Das hat Spaß
gesagt. Ach so, okay. Mhm. Sich selbst erfunden. Ganz schön schlau. Gott, ne? Mozart hast du noch mitgebracht. Damit beenden wir die Sendung. Gespielt von Glenn Gould. Was genau ist das für ein Stück? Und was hat es damit auf sich?
Also das steht natürlich für meine, auch meine, meinen Zugang zur Klassik, den ich durch meine beiden Eltern, aber auch speziell durch meinen Vater und auch jetzt dann wieder mit meinem Mann und so weiter, also habe. Und mein Vater, ich habe mit meinem Vater ganz schöne Erlebnisse, wo wir diverse Sachen gehört haben und dann immer versucht haben, die Stimmen in den einzelnen Stücken nachzusingen und so weiter. Und Glenn Gould liebe ich einfach sehr, weil er das Klavier als Rhythmusinstrument begreift. Und so ist dieser Titel, also dieses Lied ist so wahnsinnig rhythmisch und geht richtig gehend ab, wie ich finde. Und ich liebe das eher. Und dann gibt es noch eine kleine Geschichte. Ich habe, als meine Tochter geboren wurde, habe ich ein paar CDs mitgenommen ins Krankenhaus. Und da habe ich dann, das Einzige, was ich dann nach der Geburt irgendwie hören konnte und wollte, war eben dieser Mozart, gespielt von Glenn Gould. Und lustigerweise hört sie das auch nach wie vor gerne. Und man will das selber anmachen an ihrem kleinen Rekorder.
Deine Tochter?
Den sie hat, ja.
An ihrer Bang & Olufsen Anlage.
Ja, null, nein, kleinen schrebeligen Gerät.
Schön, dann hat sie es wahrscheinlich tatsächlich, man sagt ja oft, dass Kinder schon ganz viel
hören und
verstehen.
Ja, das ist jetzt ein Klischee, ne? Aber ja, aber ja. Ja,
aber ja, aber ja. Mhm. Gut, ich danke dir, Jenny Schilly, auch fürs Duzen. Das hat ja dann doch geklappt mit uns beiden. Und Ihnen natürlich fürs Zuhören. Ich würde mich freuen, wenn Sie nächste Woche wieder einschalten. Mein Name ist Bettina Rust und wir hören jetzt Mozart, die Sonate Nummer 12, F-Dur, Köchelverzeichnis 332. Schönen Sonntag. Tschüss.
Tschüss.
Radio 1. Hörbar Rust.